Schön, wieder hier zu sein. Ich habe euch vermisst. Wir hatten eine gute Zeit in Amerika. Liebe, liebe Grüße von Iris. Sie hat heute eine Quality Time mit unserem Raphael. Die ist das Wochenende unterwegs, eine Jugendherberge und genießt Zweisamkeit. Nächste Woche ist sie wieder dabei. Und ja, wir waren im Adlernest, so nenne ich das immer, wenn ich bei Kenneth Copeland Ministries auf der Ministerskonferenz bin. Das ist einfach buchstäblich. Der Berg heißt tatsächlich Eagle Mountain, wo das ganze Hauptquartier ist. Und die Gemeinde, die dort steht, heißt Eagle Mountain Church. Und ihr werdet es nicht glauben, aber auch dieses Mal habe ich drei Adler gesehen, die über dem Gebäude gekreist haben. Wunderschönes Bild. Ja, so. Vom Adlernest zurück in diesen Horst. Auch hier sind viele Adler. Einige sind noch ein bisschen jünger. Sitzen noch im Nest und nehmen noch das Futter begierig an und sind auch begierig darauf, irgendwann ihre Flügel selbst auszubreiten und selbst Adler zu sein. Amen. Andere fliegen schon längst. So alles ist hier vertreten. Und ich freue mich darüber, dass Gott hier einen Adlerhorst hingestellt hat in diese Stadt, in meine Stadt. Amen. Dieses Jahr, Gott zeigt mir in der Regel eine, manchmal sogar zwei Schriftstellen, bevor das nächste Jahr beginnt. Und unter diese Schriftstellen stelle ich dieses Jahr. Und dieses Jahr steht unter Psalm 145, Vers 11. Ihr habt es, denke ich, auf dieser Weihnachtskarte von uns mit unserem Familienfoto drauf. Da steht diese Bibelstelle drauf. Aber Psalm 145, Vers 11 steht nicht dabei. Deswegen, die Bibelkenner haben sofort gewusst, wo es steht. Andere haben angefangen zu suchen. Und die ganz bequem haben uns angerufen. Aber spätestens jetzt, das war nicht das Ziel dieser Karte, ist einfach vergessen worden. Spätestens jetzt weiß es jeder, wo es steht. 145, Vers 11. Von der Herrlichkeit deines Reiches werden sie reden und von deiner Macht sprechen. Das ist, was ich sehe, was ich höre, was ich rieche, was ich mit jeder Faser meines Seins wahrnehme. Das ist, was geschieht hier und was mehr und mehr geschehen wird in diesem Jahr. Sie, draußen die, und auch wir hier drin, wir werden reden. Aber nicht so, wie viele reden. Wisst ihr, wenn ihr so draußen hört, macht ihr nur die Nachrichten anschalten, die Zeitung schauen, die sozialen Netzwerke, da wird ständig geredet. Es werden viele Worte gemacht. Die Leute reden über alles Mögliche. Und das war übrigens schon immer so. Heute reden sie halt ein bisschen mehr über den neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten. Sie fangen an zu reden, ob Bundeskanzlerin Merkel es nochmal schafft. Sie reden über den Euro, ob er wirklich noch Sinn macht, ob Europa jetzt endlich am Ende ist. Sie reden über die Wirtschaft. Boomt sie jetzt nach Trump oder geht sie jetzt den Bach runter nach Trump? Zukunftsängste. Sie reden von schlechten Nachrichten, weil sonst wären es ja keine Nachrichten. Ja, so. Eine Nachricht, die nicht schlecht ist, ist keine Nachricht. Interessiert niemanden. Guckt keiner länger hin. Korrupte Politiker, die gab es auch schon immer. Katastrophen. Dann gibt es jetzt seit neuestem Jahr Terroranschläge auch in Deutschland. Viele Ängste machen sich breit in unserem Volk. Viele Ängste. Angst ist immer ein schlechter Ratgeber, so ganz nebenbei. Neben allen politischen. Wir werden im September eine Wahl haben, auch da reden viele drüber. Und ich möchte euch bitten, dass ihr jetzt schon anfangt, für diese Wahl zu beten. Die Christen in Amerika haben für diese Wahl gebetet. Und sie ist ausgegangen, wie es niemand für möglich gehalten hätte. Ich weiß nicht, wie ihr zu Trump steht, aber dieser Mann steht für mehr christliche Werte als jeder andere Kandidat, den es da gab. Oder sagen wir, es gab noch zwei, drei, die ähnlich drauf waren. Aber er fängt jetzt an, Dinge zu tun, die hat die politische Elite nie getan. Er ist kühn. Er ist nicht in allem richtig und er hat auch sicherlich charakterlich einige Defizite, aber er packt Dinge an. Wir brauchen in Deutschland auch Leute, die Dinge anpacken, wisst ihr? Die nicht ständig nur überreden, sondern die anfangen, was zu tun. Die richtigen Dinge zu tun, auch gerade für unser christliches Abendland, für die Werte, für die wir stehen. Wisst ihr, es gab einen Zeitpunkt in der Menschheitsgeschichte, an dem sich das änderte, dieses Reden. Das Gesprächsthema oder die Themen änderten sich mit einem Schlag. Innerhalb von ungefähr 30 Jahren, sogar weltweit, wenn man die damals bekannte Welt bedenkt. Und das war der Zeitpunkt, als das Reich Gottes über das erste Bundesvolk hinaus bekannt wurde und zugänglich wurde. als es nicht nur Israel war, das kleine Volk im Verhältnis zur Menschheit, was diesen Bund mit Gott hatte, sondern auf einmal breitete sich dieser Bund in Form eines neuen, besseren Bundes über die ganze Menschheit aus. Jeder bekam Zutritt zu diesem Gott. Und darüber fing man an zu reden. Und hierüber möchte ich reden. Ein Mann in Nigeria brauchte wegen einem komplizierten Armbruch mehrere Metallteile, durch die der Bruch geschient wurde. Diese Teile brachten aber nicht den gewünschten Erfolg. Vielleicht habt ihr schon mal von Operationen gehört, die es schlimmer machten statt besser. Gibt es. So war es bei diesem Mann. Er hatte danach massive Schmerzen, und zwar permanent. Als er dann auf eine Heilungsveranstaltung mit sich beten ließ, erwartete er seine Heilung. Er ging jedoch nach wie vor mit Schmerzen nach Hause. Er ging zu Bett, und als er am nächsten Morgen aufwachte, waren alle Schmerzen verschwunden. Und nicht nur das, vielleicht können wir das Foto jetzt sehen, sondern jenes Metallteil lag neben seinem Körper im Bett. Ohne Operation, ohne irgendwas sonst. Jetzt kannst du sagen, glaubst du das wirklich? Ja, ich glaube das. Ich glaube das, weil wir selbst ähnliche Dinge erlebt haben. Vielleicht nicht gerade das, aber wir reden jetzt hier vom Bereich des Wunders. Es gibt ja Heilung und es gibt Wunder. Das fällt für mich in den Bereich Wunder. Wenn Metallteile aus dem Körper rauskommen, ohne dass ein Schnitt zu sehen ist, ohne dass irgendjemand sich da Mühe gemacht hat, das rauszubringen, ist das für mich nicht nur Heilung, es ist ein Wunder. Das passiert nicht immer, das passiert nicht überall, aber das passierte diesem Mann. Und wisst ihr, darüber reden die Leute. Überall auf der Welt reden sie über dieses Wunder. Auf großen Konferenzen, in der Nachbarschaft, wo dieser Mann lebt, redete man über dieses Wunder. Zeigt dieses Stück Metall und sagt, schau mal, was Gott getan hat. Mir geht's gut. Mein Körper ist heil. Man redet über sein Reich, über seine Macht, die Herrlichkeit, die damit verbunden ist. Stell dir vor, du wärst dieser Mann. Stell dir vor, es wäre bei dir in deinem Dorf passiert. Hier im St. Vinzenz Krankenhaus. Stell dir vor, die Leute würden reden. Stimmt's? Und die Leute reden. Sie haben schon angefangen zu reden. Ich glaube, heute wird mehr über uns hier geredet als je zuvor. Und zwar in dieser Stadt. Und nicht alle Gründe sind schlecht. Klar gibt es immer noch Leute, die uns nicht mögen. Die wird es auch immer geben, das ist auch gut so. Mein Vater hat mir früh beigebracht, viel Feind, viel eher. Nein, ich suche keine Feinde. Aber ich weiß, dass es normal ist, dass dem widersprochen wird, was von Gott kommt. Das war immer so. Sie haben Jesus widersprochen, die werden dir widersprechen. Das ist in Ordnung. Das ist Teil dieser gefallenen Welt, deren Gott Satan ist. So bezeichnet die Bibel ihn selbst. Vor 2000 Jahren begannen sie über das Königreich Gottes zu sprechen. Nun, was ist ein Reich? Ein Reich ist ein Herrschaftsgebiet in klaren Grenzen. Und ein solches Reich hat einen König und hat klare Gesetze. Oh ja, wir sind frei vom Gesetz. Nein, nein, das ist nur die halbe Wahrheit. Gott hat uns Gott sei Dank immer noch Gesetze gelassen. Alle eingebunden in ein Gesetz, das Gesetz der Liebe. Ich möchte niemals frei sein von diesem Gesetz. Dieses Gesetz schafft mir Rahmen. Wisst ihr, wann ein junger Mann erwachsen ist, oder eine junge Frau genauso? Dann, wenn sie oder er anfängt, sich selbst Grenzen zu setzen. Dann. Bei manchen passiert es, wenn sie 20 sind, bei manchen mit 30, bei manchen mit 50 noch nicht. Erwachsensein heißt, in Grenzen seine Freiheit zu leben. Ohne Grenzen gibt es keine Freiheit. Das ist eine Illusion. Ohne Grenzen gibt es nur den Tod. Das Reich Gottes ist sehr kostbar. Das will ich dabei sagen. Es ist nicht, was egal ist oder minderwertig wäre. Darüber zu reden ist eine Ehre, keine Pflicht, eine Ehre. Das in meinen Mund zu führen heute Morgen. Ich habe große Demut, große Ehrfurcht vor ihm und vor seinem Reich. Ich weiß, das ist nicht selbstverständlich. Weder, dass ich hier stehen kann, noch, dass du irgendwo stehen kannst. Es ist nicht selbstverständlich. Es ist er. Er hält dich am Leben. Er lässt dich atmen, gerade jetzt. Wenn er dieses eine Recht dir nehmen würde, wärst du nicht mehr da und ich nicht mehr da. So einfach ist es. Zu einfach? Vielleicht. Das Reich Gottes wird definiert von Gott selbst. Jesus beschreibt es als einen verborgenen Schatz, der in einem Acker liegt, den ein Mensch fand und verbarg. Und aus Freude darüber, als er ihn fand, geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft den Acker. Ja, Hingabe ist das richtige Wort, das stimmt. Das, was jeder junge Mann, jede junge Frau tut, wenn sie heiratet, wenn sie es richtig machen. Sie lassen alles andere erstmal zurück und geben sich ganz hin. Dem Menschen, mit dem sie den Rest ihres Lebens verbringen wollen. Das ist in einer gewissen Weise gut und wichtig. Und wenn du Gott begegnen willst oder ihm vielleicht noch nie begegnet bist, das ist der Schritt, um den sich alles dreht. Alles für ihn. Loslassen, hingeben. Hier fängt ein Leben mit Gott an. Alles andere ist nur Religion. Man kann auch hier sitzen, jahrelang, und die Predigten genießen und nach Hause gehen und sagen, das hat mir wirklich geholfen. Und das stimmt. Ohne dass du wirklich gerettet bist, weil du nie den Acker gekauft hast. Dann sagt er, es ist wie eine kostbare Perle, die ein Kaufmann gefunden hat. Und jetzt geht er hin, verkauft alles, was er hat und kauft diese Perle. Das Reich Gottes ist kostbar. Es ist sehr, sehr kostbar. Es ist mehr wert als alles, was ich besitze. Wenn ich alles geben müsste, was ich besitze für das Reich, es wäre es wert. Und ich habe das getan, als ich mich bekehrt habe. Alles. Gott, alles, was ich habe, ist dir jetzt. Sag, wie ich damit umgehen soll. Ich bin jetzt Verwalter und du bist Besitzer. Und ich sage dir, ich bin gut damit gefahren. Gott hat mich nie im Stich gelassen. Er hat mich viel verwalten lassen bis heute. Dann vergleicht es Jesus mit einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und Fische von jeder Art zusammenbrachte, dass sie dann, als es voll war, ans Ufer heraufzogen und sie setzten sich nieder und lasen die Guten in Gefäße zusammen, aber die Faulen warfen sie hinaus. Nicht alles, was man so in so einem Netz fängt, ist essbar. Da gibt es vielleicht auch, ich kenne mich nicht aus, giftige Fische oder einfach welche, die nichts schmecken oder die schon anderweitig vielleicht verendet waren und die wirft man wieder raus. Hingabe bedeutet, sich für die richtigen Dinge zu entscheiden. Und Ja zu etwas zu sagen, bedeutet immer auch Nein zu etwas zu sagen. Wenn du Ja zu deinem Ehepartner gesagt hast, ich meine so richtig Ja, hast du zu allen anderen Frauen oder Männern Nein gesagt. Auf Lebenszeit. Das ist, was Hingabe meint. Wenn das nicht der Fall ist, tu Buße und tu es nach. Es ist nie zu spät, solange du atmest, Dinge zu verändern. Vielleicht ist das der Grund, warum du heute Morgen hier sitzt. Ich glaube, der Herr sagt das gerade für jemanden, für eine Person vielleicht. Was ist das für dich der Grund, warum du hier sitzt? Mach ganze Sache mit deinem Ehepartner, ganze Sache. Wart nicht, bis er so ist, wie du ihn dir wünschst. Es wird nie der Fall sein. Lieb ihn, lieb sie so, wie sie oder er heute ist. Mit allem, was du hast. Nun, das Reich Gottes, Gott sei Dank, blieb nicht da oben. Es fand Zutritt auf diese Erde. Es neigte sich zu uns in Form von Jesus Christus. Und dann sehen wir, wie dieser Jesus Christus beschreibt, was geschieht im Lukas 4, Vers 18, wer es nachlesen möchte, und 19. Lukas 4. Ich höre mal wenig die Bibel aufschlagen, vielleicht weil er alle iPads und Telefone benutzt. Aber das sind Dinge, die solltet ihr tun. Ihr solltet Kernbibelstellen nachlesen. Wann immer sie hier vorgetragen werden. Lasst euch nicht nur berieseln. Schlagt nach, lest selbst, markiert euch oder schickt euch eine E-Mail und sagt, das muss ich daheim nochmal genau mehr angucken. Das ist gut. Wisst ihr, es gibt Dinge im Reich Gottes, die hört man und das ist gut, die zu hören. Und dann gibt es andere Dinge, da musst du dranbleiben. Thomas sagte heute Morgen sowas, mach das mal 8 Wochen. Es gibt Dinge, die sind es wert und die wirst du nie haben, wenn du das nicht tust. Wenn du nicht in manchen Bereichen dranbleibst, dich rein vertiefst und sagst, das ist jetzt mein Fokus. Ja, die Bibel ist dickes Buch. Ich kann nicht alles auf einmal tun. Mach den Fehler auch erst gar nicht. Wenn du morgens hierher kommst, sonntags zum Beispiel, oder in deinem Zelttreffen, dann sag Gott vorher, Gott, gib mir eine Sache aus diesem Treffen, die ich umsetzen kann. Eine Sache, wo du mich persönlich ansprichst und rufst und sagst, hier, geh weiter, geh einen Schritt weiter. Und das ist gut. Und dann achte auf diese eine Sache, wenn Gott sie dir sagt. Vielleicht war das schon im Opfer vorhin, vielleicht war das im Lobpreis, vielleicht kommt es jetzt gleich. Eine Sache. Und dann, ich mache das gerne, ich schreibe mir dann gerne eine E-Mail. Also das ist die einzige E-Mail, die erlaubt ist, hier zu schreiben. Ja, es ist gut. Schreibt eine E-Mail. Das und das habe ich heute entschieden. Oder die Bibelstelle möchte ich studieren. Oder in dem Bereich möchte ich mich auf den Weg machen. Das ist gut. Und dann liest du sie zu Hause und löschst sie natürlich erst dann, wenn du angefangen hast, das zu tun, was du dir aufgeschrieben hast. Lukas 4, 18 und 19. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden. Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Nachdem Jesus das gesagt und erklärt hatte, geschah etwas Erstaunliches. Die Zuhörer versuchten ihn zu steinigen. Unangenehme Situation für jeden Prediger. Es war Jesus, durch den der Himmel die Erde berührte, in diesem Moment. Und die Reaktion der Menschen war: Aber es ging ja weiter. Er ging einfach durch. Die Steine hatten keine Macht, es war noch nicht die Zeit, sich zu opfern. Er hat einen Auftrag. Es ist gut, das für dich auch zu wissen, wenn du einen Auftrag hast, fürchte dich nicht. Oh ja, Steine kommen. Manchmal fliegen sie auch ganz scharf. Aber ich sage dir was, sie werden ihr Ziel nie treffen. Wenn du im Auftrag Gottes unterwegs bist, wirst du erreichen, wofür er dich gesandt hat. Er ist in der Lage, dich zu beschützen. Direkt nach dieser Ankündigung aus den Versen 18 und 19 begann Jesus mit der Umsetzung seines göttlichen Programms. Zuerst befreite er einen Besessenen. Da steht dann da und danach, und sein Ruf verbreitete sich in alle Orte der umliegenden Gegenden. Sie redeten von ihm, weil er einen Besessenen befreit hat. Sie redeten von ihm, weil dieser Besessene war stadtbekannt. Man wusste, dass der echt ein Problem hatte. Und auf einmal hatte er es nicht mehr, weil der Himmel die Erde berührt hat. Durch Jesus Christus. Sie redeten über sein Reich. Danach heilte er die Schwiegermutter des Petrus. Und dann alle anderen Kranken, die daraufhin, weil sie redeten darüber, in das wahrscheinlich kleine Häuschen von Petrus kamen. Das heißt hier, als aber die Sonne unterging, brachten alle, die Kranke hatten, mit mancherlei Gebrechen, sie zu ihm. Und er legte einem jeden von ihnen die Hände auf und heilte sie. Es fuhren auch Dämonen aus von vielen, indem sie schrien und sprachen: Du bist der Christus, der Sohn Gottes! Und er befahl ihnen und ließ sie nicht reden, weil sie wussten, dass er der Christus war. Als es aber Tag geworden war, ging er hinaus an einen abgelegenen Ort und die Volksmenge suchte ihn und kam bis zu ihm und sie wollten ihn zurückhalten, damit er nicht von ihnen wegging. Es waren die Verse ab Vers 40. Sie redeten über ihn. Die stupsten sich an in der Nachbarschaft. Ey, hast du immer noch das Asthma? Hast du immer noch deinen bösen Arm? Hey, komm, Jesus ist im Dorf. Wo ist er denn? Er hat eben gerade 100 Leute geheilt. Aber jetzt ist er weg. Die suchten ihn. Die wussten, was er hatte. Die wollten diese Berührung mit dem Reich des Himmels selbst erleben. Aber es ging weiter. Jesus heilte einen Aussätzigen direkt nach diesen Begebenheiten. Kapitel 5, Vers 12. Und dann sagte er zu ihm, er befahl ihm, es niemandem zu sagen. Geh vielmehr hin, zeige dich den Priestern, opfere für deine Reinigung, wie Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Aber die Nachricht von ihm breitete sich desto mehr aus und große Volksmengen kamen zusammen, um ihn zu hören und durch ihn von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Sie redeten immer mehr von ihm, immer mehr, immer mehr. Immer mehr. Es breitete sich immer mehr aus. Wie Kreise. Immer mehr. Das Gebiet wurde immer größer. Was hörte von diesem interessanten Mann? Von diesem Propheten, diesem Rabbiner, diesem was auch immer. Heiler! Jesus! Der macht was, was keiner tut. Da ist was Neues in der Luft. Nicht nur irgendeine neue Lehre wie von Rabbi X oder Y. Der hat Power. Dem begleiten Zeichen und Wunder. Das war neu. Das kannte das Judentum in dieser Form seit vielen hundert Jahren nicht mehr. Da war nicht nur Theorie. Jesus machte weiter, wir wissen das. Er heilte einen Gelähmten, der durch ein Dach zu ihm herabgelassen wurde. Stell dir vor, der Gottesdienst wird noch voller. Er ist schon recht voll, noch voll. Keiner kommt mehr rein. Auf einmal hörst du hier Geräusche. Ein Knarren, ein Segen, ein Hämmern. Und dann entsteht hier ein Loch genau über der Bühne. Und jetzt lassen sie jemand runter an der Bahre. Sagen, wir kamen nicht mehr rein. Und die Polizei hat abgesperrt. Brandschutztechnische Bedenken. War schon voll. Ist ein Flachdach, also probieren wir es von oben. Stell dir das vor, das war die Situation. Ich sag dir was. Die redeten darüber. Das verbreitete sich. Das steht nicht nur in der Bibel. Das war in dieser Zeit überall bekannt. Hast du gehört? Das sind die vier, die das Dach abgedeckt haben. Und das ist der Typ. Guck mal, der geht denen voran, der damals nicht gehen konnte. Oh ja. Preis sei Gott, wenn du solche Freunde hast. Das ist Freundschaft. So Leute brauchen wir um uns rum. Die bereit sind, Dinge zu tun, die unbequem sind. Die vielleicht sogar richtig was kosten. Die haben wahrscheinlich das Dach bezahlt hinterher. Aber was soll's? Ihr Freund war wieder gesund. Alles gut. Gottes Geist wird in unserer Zeit durch die Kraft des Heiligen Geistes Gottes sichtbar. Durch dieselbe Kraft, die in Jesus wirkte und durch die Jesus all das tat, was er tat. Es ist wichtig, das zu erkennen. Jesus tat diese Dinge nicht, weil er Gott war, weil er Gott ist. Er tat dies als Mensch, gefüllt mit dem Geist Gottes. Jerry Savile, einige kennen ihn, ein amerikanischer Prediger, ging im letzten September für einen kleinen Routine-Eingriff ins Krankenhaus. Man sagte ihm anderthalb Tage, dann ist diese Ader irgendwie freigemacht, die da im Verstopfen war. Doch während dieser Operation hatte er einen Schlaganfall. Jerry ist gerade 70 geworden. Dieser Schlaganfall führte dazu, dass er seinen rechten Arm nicht mehr bewegen konnte. Er war gelähmt. Und was noch schlimmer ist, er hat seine komplette Erinnerung für 48 Jahre verloren. 48 Jahre seines Lebens waren ihm nicht mehr bekannt. Er wusste nicht mehr, wie seine Frau heißt. Er wusste nicht mehr, wie seine Kinder heißen. Er wusste nicht mehr, wie er liebt Harley Davidson, wie er seine beiden alten Oldtimer-Harleys, wie er sie starten konnte. Er hat es vergessen. Es war alles weg. In diesem Zustand bekam er Besuch von solchen Freunden. In dem Fall waren es Kenneth Copeland, Jesse Duplantis und einige andere geistliche Freunde. Die beteten natürlich mit ihm. Er nahm sich dann eine Bibelstelle, die ihn daran erinnerte, die aussagte, dass unsere Erinnerungen gesegnet sind. Ich habe es mir jetzt nicht mitgeschrieben, aber es gibt diese Bibelstellen. Und er begann dann immerzu, diese Bibelstelle auszusprechen über sich. Ich erinnere mich in Jesu Namen. Die Erinnerung wird erneuert in Jesu Namen. Dann kam Lindsay Roberts, die Tochter von Oral Roberts, dem das was sagt, dem größten Heilungsevangelisten des letzten Jahrhunderts. Und sie brachte Jerry ein paar Schuhe ihres Vaters, des großen Heilungsevangelisten. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hunderttausende Heilungen durch diesen Mann. Und so lief Jerry in diesen Schuhen, die bestimmt eine Nummer zu groß waren, er war ein großer Mann, und proklamierte seine Wiederherstellung für seinen Arm und für seine Erinnerungen. Als er dann im November, zwei Monate später, auf seiner eigenen Leiterkonferenz zu predigen hatte, begann seine komplette Erinnerung auf der Bühne wieder zurückzukehren. Und die Lähmung seines rechten Armes verschwand vor all den Leuten vollständig. Ich sag dir was, darüber reden die, die dabei waren. Darüber reden die, die ihn behandelt haben. Darüber reden seine Freunde und seine Feinde. Die Apostel und danach auch die Gläubigen, die einfachen Gläubigen, taten überall dieselben Werke wie Jesus, nachdem Pfingsten stattgefunden hat. Pfingsten, ich mag das Bild einer großen Tür. Pfingsten war diese große Tür. Und als sie geöffnet wurde, berührte der Himmel die Erde durch jede Person, die dieses Pfingsten für sich erlebte. All die 120, die die ersten waren. Die waren nicht einfach danach nur ein bisschen mehr high. Die begannen das zu tun, was Jesus getan hat. Das, was Jesus seinen 12 zu tun gab, das, was Jesus nachher den 70 zu tun begab, das taten jetzt die 120. Sie gingen hin, sie predigten, sie legten Leute die Hände auf, sie lehrten, heilten und trieben Dämonen aus und weckten Tote auf. Warum steht in Apostelgeschichte 1, Vers 8 sonst, Jesus sagte diese Worte, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis nach Deutschland. Bis an die Enden der Erde. Wir wissen, kurz darauf, nach Pfingsten, bekehrten sich 3000 Menschen und die erste Gemeinde entstand. Kurz darauf wurde ein stadtbekannter Gelähmter durch Petrus und Johannes vor einem Tor des Tempels geheilt. Einfach so. Auf einmal ging er wieder. Stadtbekannt in ganz Jerusalem. Es war nicht Jesus. Es war Johannes und Petrus. Daraufhin bekehrten sich noch mehr Leute, was übrigens immer passiert, wenn eine große Heilung stattfindet. Die Leute reden nicht nur. Einige bekehren sich. Dann begann man, was auch leider dazugehört, diese Christen zu verfolgen, weil sie bedrohten das religiöse System ihrer Zeit. Das war ja gefestigt, da gab es ja feste Besitzstandswahrungen einzelner Persönlichkeiten, die sich hohe Priester nannten und Synagogenvorsteher und was auch immer. Die Sadduzäer und die Pharisäer, die hatten sich das schon schön alles so eingeteilt. Und jetzt kam auf einmal eine völlig neue Gruppe rein und beanspruchte ebenfalls geistliche Leiterschaft. Zu Recht, denn Jesus hat sie geschickt, einen neuen Bund aufzumachen, der noch besser ist, als der alte war. Und in dieser Zeit lernte die junge Gemeinde zu beten. Und wir wissen, dass sie so betete, dass buchstäblich die Erde bebte. So stark, dass ein ganzer Knast auseinanderbrach. Alle Türen aufsprangen. Kennt die Geschichte. Und dann bekehrt sich tatsächlich der Hauptwärter, der Gefängniswärter, der Chef von dem ganzen Spiel. Und ich sag dir, darüber reden die Leute. Stellt euch das vor. Habt ihr gehört? Letzte Nacht, das Erdbeben, das kam von Christen. Die haben gebetet. Wie? Echt? Ja? Sowas passiert, wenn Christen beten. Oh, so eine gefährliche Gruppe. Ja. Und dann hier dieser Knastchef, dieser eklige Typ, der hat sich denen angeschlossen. Er und sein ganzes Haus. Ist nicht wahr. Stellt euch die Gespräche vor. Stellt euch die Titelanzeige vor, der Bildzeitung in dieser Zeit. Wow. Da könnte ich mir einiges vorstellen. Ich lese im Apostelgeschichte 5, die Verse 12 bis 16. Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder. Wie viele? Viele. Unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Doch das Volk schätzte sie hoch und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten, eine Menge von Männern und Frauen, so dass man die Kranken auf die Gassen hinaustrug und sie auf Betten und Bahren legte, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten auf einen von ihnen fiele. Es kamen aber auch viele aus den umliegenden Städten in Jerusalem zusammen und brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Nun, man sprach mehr als je zuvor von der Herrlichkeit seines Reiches und über seine Kraft. Stell dir vor, das passiert hier. Stell dir vor, in einem Gottesdienst hier geschehen solche Zeichen und Wunder. Und zwar nicht nur hier und da, sondern permanent. Hier steht die Alles-Beschreibung. Alle wurden geheilt. Nicht durch Jesus, sondern durch die er jüngerte. Und das Volk schätzte sie hoch. Ich habe mich lange gefragt, wieso wagte keiner, wie heißt es wörtlich, von den Übrigen, wieso wagte sich keiner, sich ihnen anzuschließen? Aber es wurden jeden Tag mehr. Ist das irgendwie ein Fehler in der Schrift? Das ist kein Fehler in der Schrift. Die Frage ist nur, wer waren die Übrigen? Die Übrigen, die hießen wahrscheinlich Pharisäus und Sadduzäus. Das waren die religiöse Elite ihrer Zeit. Da wagte sich keiner, sich denen anzuschließen, weil die wussten, eine Besonderheit gab es in dieser Gruppe Christen. Die waren echt. Und wenn sie es nicht waren, starben die früh. Ananias und Sapphira, die fielen tot um, weil sie nur eine kleine Lüge getan haben. Trotz der großen Spende, die reinkam. Hey, das war eine gefährliche Truppe. Da konnte man nicht heucheln und konnte nicht so tun, als ob ein bisschen religiös spielen und alles wird schon irgendwie gut. Du bist echt oder du bist tot. Deswegen, die Übrigen blieben übrig. Aber die anderen, die Hungrigen, die schlossen sich an. Die sagten, es ist genau die Truppe, zu der ich gehören will. Echte Leute. Mit Fehlern, aber mit einem großen Glauben. Oder zumindest mit einem Glauben an einen großen Gott. Hier wird was verändert. Hier tut sich was. Hier ist nicht nur Wort, Wort, Wort. Hier passiert was. Hier ist Gottes Kraft zu spüren. Stell dir vor, du kommst hier sonntags morgens an und draußen die ganze Straße runter ist nicht Flohmarkt, sondern da liegen die Kranken in der Hoffnung, dass dein Schatten sie wenigstens berührt. Marions Schatten oder Siegfrieds Schatten oder Thomas Schatten oder Pinos Schatten. Wenigstens der Schatten, weil Zeit habt ihr eh keine. Ihr habt so viel zu tun jetzt für Gott. Ihr seid schnell hier rein, damit ihr noch was mitbekommt vom Wort und dann geht es wieder an viele andere Dinge, die Gott euch tun lässt. Und da liegen die Leute, weil hier eh kein Platz mehr ist hier drin, lange kein Platz mehr ist. 10 Gottesdienste jeden Sonntag und trotzdem kein Platz. Die Leute kommen hier angereist, die früher zur Mutter Mira fuhren. Die Hubschrauber werden jetzt hier oben am Dach landen, weil das die einzige Möglichkeit in der Nähe ist. Machen sie einen Landeplatz drauf. Und dann kommen die Stars von Hollywood, die Leute, die Knete haben, sagen, hier müssen wir hin, hier passiert was. Hier werden Leute geheilt. Stell dir das mal vor, was passiert, wenn wir hier nur biblisches Niveau hätten, wie Jerusalem in der ersten Gemeinde. Boah, klein kuschelig wäre hier nichts mehr. Nur noch die Zellen. Alles andere wäre groß, unpersönlich. Ja, nicht unpersönlich, kraftvoll, energetisch. Veränderungen gibt es. Viele, viele Veränderungen. Ich weiß, nicht jeder mag die. 80% hassen Veränderungen. Aber die 80% würden sich bekehren. Sie würden anfangen, Veränderungen zu suchen, weil sie sagen, Gott, hier geht was. Hier geht mehr. Und ich kann Teil des Ganzen sein. Wo ist mein Platz, Gott? Darf ich Ordner sein? Darf ich im Bistro mitkochen? Darf ich in der Technik stehen? Herr, lass mich irgendwie dabei sein. Das ist mein Traum. Davon träume ich. Und davon träumt Gott. Und deswegen bin ich in guter Gesellschaft. Denn es blieb ja nicht dabei. Es blieb nicht bei Jesus. Es blieb auch nicht bei den Aposteln. Sondern einfache Gläubige überall wirkten in der Macht des Heiligen Geistes. Johannes 14, Vers 12 sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Jesus spricht, wer an mich glaubt, die Hand hoch, wer das ist hier, wer glaubt an Jesus, ganz ehrlich, okay, ihr seid gemeint, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Amen. So, jetzt sind wir alle herausgefordert, oder? Wie viele Tote hast du aufgeweckt, ehrlich? Okay, wir müssen ja nicht gerade da anfangen. Lass uns mit den Kranken anfangen. Mit den Dämonen austauschen. Versteht ihr? Jesus hat uns gerufen, das zu tun. Es ist nicht irgendeine charismatische Idee oder von irgendeinem amerikanischen Prediger erfundenes Ding. Es ist einfach ganz normale Reichsgottes-Sicht. Gott hat uns nicht dazu berufen, in die Gemeinde zu kommen und ein ruhiges Leben zu leben und auf die Entrückung zu warten. Nein! Er ruft uns in den Dienst. Ja, aber ich habe doch gar nicht vollzeitlich. Ist doch nicht wichtig. Vollzeitlich bist du sowieso. Vielleicht nicht vollzeitlich bezahlt. War ich auch 13 Jahre lang nicht. Ist nicht das Problem. Ich war damals genauso vollzeitlich, wie ich es heute bin. Ich werde es auch nach meiner Rente genauso sein. Verstehst du? Es ist kein Unterschied. Das Geld ist nicht der Punkt. Die Leidenschaft ist der Punkt. Die Entscheidung. Sie sagen, Gott, alles für dich. Er kümmert sich um den Rest. Er kümmert sich. Wenn du davon leben sollst, wird Gott dich darum kümmern. Und wenn nicht, wirst du andere Möglichkeiten haben, wo du gut leben kannst, weil Gott ist großzügig, sehr großzügig. Markus 16, Vers 17 und 18. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. Also ihr, die eben die Hand gehoben habt, ihr wart gemeint. Die Zeichen, hört zu. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Ihr. Sie werden in neuen Sprachen reden. Tut ihr schon. Ihr werdet... Schlangen werden sie aufheben. Oh, ist gut. Schlangen aufheben ist klasse. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Halleluja. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Das sind die Zeichen, nicht für die Apostel, nicht für Jesus Christus, sondern für jeden, der glaubt. Wisst ihr, die Helden von Jesus verkünden das Evangelium überall und auf jede Weise. Die Reaktionen sind immer zweifach. Annahme und Ablehnung. Denn es geht schließlich immer um Vertrauen. Je näher dir jemand ist, je besser dich jemand kennt, je mehr dich jemand beobachten kann, desto größer kann das Vertrauen sein. Wenn du echt bist, wenn du nicht echt bist, ernten wir auch, was Wirklichkeit ist. Und manchmal hilft uns das, uns zu verändern in Bereichen, wo wir bisher noch an Dingen festhalten, die falsch sind. Die Zeichen des Heiligen Geistes begleiten diese Helden Jesu. Jeden, der den Auftrag erfüllt. Es sind die gleichen Zeichen, wie die, die Jesus begleiteten. Denn es ist der gleiche Auftrag, den die Jünger erfüllen. Und es ist der gleiche Heilige Geist. Es ist kein anderer Heiliger Geist, der uns erfüllt. Warum sollte er also andere Gaben freisetzen, als die, die bei Jesus da waren? Warum nennt Jesus in Epheser 6, sagt er durch Paulus, dass wir seine Jesus, Waffenrüstung tragen? Wie können wir seine Waffenrüstung tragen, wenn es nicht dieselbe wäre? Wenn nicht das Schwert ebenfalls das Wort Gottes wäre, was Jesus auch gebraucht hat in dieser Welt. Dämonen austreiben, neuen Zungen sprechen, Schlangen wirkungsvoll bekämpfen. Ich sag dir, besonders Schlangen innerhalb der Gemeinde. Wie, es gibt Schlangen in der Gemeinde? Hoho. Seit ich Gemeinde baue, gibt es Schlangen in dieser Gemeinde und ich kenne keine, wo es keine gäbe. Was sind das Schlangen? Schlangen sind dämonische Einflüsse, die versuchen, Christen voneinander zu trennen. Denn wenn du aufgepasst hast, die erste Gemeinde in Jerusalem zeichnete sich durch ein Merkmal aus. Sie waren einmütig beisammen, alle miteinander. Sobald du anfängst, negativ über den Pastor zu reden, negativ über den Zellleiter, negativ über den, der gerade neben dir sitzt, wenn du dir das erlaubst, schon verloren. Du bist draußen. Du spielst keine Rolle in dieser Gemeinde. Egal, was für ein Amt und Titel du hättest, es spielt keine Rolle. Du bist geistig irrelevant. Weil du sprichst die Worte des Anklägers der Brüder anstatt des Herrn. Der Herr ist immer ein Ermutiger. Er sieht immer die guten Sachen. Er sieht immer die Chancen und Möglichkeiten, nicht die Krisen und das Schwierige und all das Zeug. Du kannst immer nur mit einer Seite eins sein. Das ist nicht immer einfach. Ne? Es ist Entscheidung. Oft gegen unsere Natur, wenn wir es denn so nennen wollen, die immer alles negativ sehen will. Die Leute, die was negativ sehen, negativ reden, werden nichts verändern. Weder in sich noch woanders. Die Schlangen dürfen wir aufheben und raustragen. Denn die haben nichts verloren in unserem Kreis. Vergiss es nicht, die Schlange macht deinen Nachbarn unwirksam. Es nutzt nichts zu sagen, ich rede aber nicht über ihn, aber ich höre, was er für einen Blödsinn macht. Das ist lieblos. Versuch es deinem Nachbar zu sagen. Versuch ihm zu helfen. Weil je mehr das tun, desto schwächer ist eine Gemeinde. Egal welche, auch hier diese. Und je mehr Christen aufpassen auf ihre Worte. Alles beginnt mit dem Wort, alles. Jede Angst beginnt mit dem Wort. Jedes Misstrauen beginnt mit dem Wort. Wie viele Worte fördern Misstrauen statt Vertrauen? Die Kultur der Ehre ist was wir in dieser Gemeinde noch nicht eingeführt haben. Wenige wissen darum, wenige kennen das. Wir werden darüber reden, aber das ist wichtig. Einander zu ehren als Grundprinzip unseres Lebens. Ja, und wenn der Fehler macht, ehre ich ihn trotzdem. Wie? Und wenn der sündigt, ehre ich ihn trotzdem. Für das, was er ist vor Gott. Was bin ich? Ich bin sein geliebter Sohn. Das verdient Ehre. Ich habe mir das nicht verdient. Ich habe alles ihm zu verdanken. Aber hey, ich ehre doch mit dem Sohn den Vater. Versteht ihr das Prinzip? Wenn jemand was Gutes über mein Kind sagt, bin ich der Geehrte. Immer. Klar kenne ich mein Kind. Ich weiß auch um seine Fehler. Ich weiß alle Dinge. Aber wenn jemand mein Kind für irgendwas lobt oder wertschätzt, mir tut's gut. mir tut's gut. Glaubt ihr, Gott ist anders? Gott hasst es, wenn Christen übereinander schlechte Dinge reden. Manchmal sogar mit dem Deckmäntelchen, ja, ich bete dafür, hast schon gehört. Bet dafür. Kotz dich aus, weißt du. Schlangen. Achte mal in der nächsten Zeit auf Schlangen in der Gemeinde. Ich sage nicht, Schlangen sind keine Menschen, nicht falsch verstehen. Schlangen gebrauchen Menschen, gute Menschen, richtig gute Menschen, die es nicht mitbekommen, weil sie blind sind auf diesem Auge. Vielleicht, weil es schon immer so war. Lass uns in Liebe einander begegnen. Vielleicht reicht manchmal der eine Satz. Denk mal drüber nach, ob vielleicht eine Schlange da ist. Jetzt nach dieser Predigt ist ja ein Hintergrund dazu da. Vielleicht reicht dieser Satz einfach, um jemanden nur zum Nachdenken zu bringen und zum Beten zu bringen. Und du selbst kannst Gott fragen, Gott, wo ist eine Schlange in meinem Leben? Ich habe eine Berufung, die rauszutun. Ich will keine Schlangen in mir. Keine. Nicht gegen irgendeine andere Gemeinde, nicht gegen irgendeinen Menschen, nicht gegen irgendjemanden, der Jesus gar nicht kennt, auch dir nicht. Auch da, das Prinzip der Ehre ist ultimativ. Dein Chef hat genauso Anspruch darauf, geehrt zu werden wie jeder Politiker, der dieses Land vertritt in irgendeiner Weise. Egal, was für Müll der macht. Respekt und Ehre ist ein Grundsatz im Reich Gottes. Und je mehr wir das verstehen, desto mehr verstehen wir, welche Kraft Gebet hat. Weil das aus Liebe und aus Respekt kommt und nicht aus Verurteilung oder Verdammnis oder Überheblichkeit. Niemand von uns, niemand hat Grund, überheblich zu sein. Oder stolz. Oder niemand. Weißt du, es gab eine Predigt in der Konferenz, die war die ganze Reise wert. Ich bin innerlich zusammengebrochen. Und ich hätte nicht gedacht, wirklich nicht gedacht, dass das Thema mich noch treffen könnte. Es ging um Stolz. Ein Thema, wo ich schon lange bei mir dran bin, wirklich auch am Arbeiten und vieles verändert habe. Ich dachte, da bin ich so ziemlich über den Berg. Oh, und dann kam diese Predigt und dann habe ich mich gesehen. Ich habe zwei Bereiche erkannt, die ich nicht erkannt hätte. Die auch nicht unbedingt stolz sein müssen, wenn die bei dir so sind. Aber bei mir habe ich gedacht, das ist versäuert, das ist nicht sauber. Nämlich der, weil hier vorne jemand steht und sagt, ich bin geheilt worden, weil Pastor Bernd mit mir gebetet hat. Oh, das war mir wichtig. Klar, man das Reich Gottes Ehre bekommt, aber ich habe gemerkt, das war mir immer noch wichtig. Dass mein Name damit, oder wenigstens die Gemeinde, wisst ihr, es ist im Christuszentrum passiert, diese Heilung. Das gibt's nicht. Ist es wirklich noch da? Wie konnte sich das halten? Weiß nicht, hast du vielleicht gar kein Problem mit, vielleicht gibt es ganz andere Bereiche. Aber wir müssen aufpassen, diese Schlangen sind da. Und nur weil die mal weg sind, heißt das nicht, dass die nie wieder vorbeikommen und uns versuchen. Steh auf, nimm die Schlange und schmeiß sie weg. Buße, Vergebung, neue Saat ist immer noch das Mittel der Wahl. Aber ich habe so viel zu sagen. So viel. Übernatürlichen Schutz von Gott selbst genießt du. Bewahrung, Heilung, Rettung, alles steckt da drin in dieser Aussage. Markus 16. Wir haben Heilung erlebt. Leute, diese Gemeinde ist ein einziges Wunder. Und ich bräuchte hier sicher Stunden, um auch nur die Heilungen zu erwähnen, die mir einfallen, die hier passiert sind. Durch jemanden von uns. Oder einfach so. Ich denke an die erste Heilung meiner Mutter. Ihr kennt die Heilung, wenn ihr öfters hier wart. Die haben wir schon öfters auch berichtet, weil es ist gut, diese Sachen zu wiederholen. Sie wurde geheilt im Gottesdienst in Karlsruhe. Und daraufhin letztendlich bekehrte sie sich. Übernatürlich geheilt von einem Unfallschaden, von Wirbelsäulenverletzung. Und dann fingen wir an, darüber zu reden. Alle, unsere ganze Familie fing an, darüber zu reden, wie das denn sein kann. Wir kannten Jesus nicht. Wir sahen nur, sie ging krank hin, schmerzvolle Schmerzen, ständig Schmerzen, stärkste Schmerzmittel und kommt gesund zurück und braucht keine Schmerzmittel mehr. Durch einen Gottesdienst. Wir waren katholisch, wisst ihr? Was soll denn das sein? Durch einen Gottesdienst. Und wir redeten, preis sei Gott, und sie redet am allermeisten. Ich denke an, wir waren inzwischen schon bekehrt, wir waren in Hadamar in einem Kellerraum inzwischen und ich war in der Bundeswehr, in unserer Armee, Unteroffizier und brachte immer Leute mit. Und wir kamen von der Übung bei der Armee, Mehrtagesübung, und ich hatte eine starke Verletzung, das war rechts. Der rechte Sehnenschein war massiv entzündet, ich hatte starke Schmerzen. Unsere Stabsärztin hat mir einen Gips oder einen starken Verband gemacht, ich weiß nicht mehr genau. Und es war an dem Tag, wo wir abends unsere Zellgruppe hatten. Und ich sagte das und dann fragte ich, könnt ihr mit mir beten? Und dann kamen, legten mir die Hände auf meinen Gips und beteten, banden diese Sehenschallentzündung. Und ich spürte das, was passierte und sagte, okay, mach das Ding ab. Dann machten die diesen Gips auf und alles war weg. Alles war weg. Ich war völlig bewegungsfähig. Ich habe alles probiert und alles war weg. Und vorher war jede Bewegung tat völlig weh. Am selben Tag. Wir redeten darüber. Ich redete in meiner Einheit darüber. Leute redeten darüber. Einige redeten hochachtungsvoll, andere, naja, oder tut nur so oder sonst was. Ihr wisst, habt immer die Kritiker, die immer sagt, wenn du was Gutes kannst, dann tust, wenn du nichts kannst, wird Kritiker. Die gibt's immer, mach dir keine Sorgen. Dann denke ich, an Sabine. Sabine dürfte ihr kaum einer kennen. Sabine war eine kontergangeschädigte Frau. Wir hatten, bevor wir Bebus hatten, Glaubensgrundkurse. Und in solch einem Grundkurs, meine Frau lehrte ihn, es war noch in Hadamar, in großen Räumen. Und sie wurde geboren ohne Ohren, also auch ohne physische Ohren, auch ohne jedes Gehör. Sie konnte von Geburt an nie hören, außer durch ein Ohrgerät, das man ihr irgendwie implantiert hatte. Und man hatte ihr künstliche Ohren gegeben, so als, wie sagt man, ja, eine kosmetische Sache. So, ansonsten eine normale Frau, damals schon mal Mitte 30 wird sie gewesen sein. Und sie saß in diesem Glaubensgrundkurs. Es ging um Heilung gerade. Iris betete irgendwas über Heilung. Und auf einmal weinte diese Frau. Und Iris fragte, was ist los, Sabine? Ich kann dich hören. Ich kann euch alle hören. Sag ich, ja, dann mach das Hörgerät doch aus, wenn es dich nervt. Weil es war ihre Methode. Wenn es zu laut wurde, hat es ausgemacht. Ich hab's aus. Von diesem Tag an hörte diese Frau ganz normal, ohne Hörgerät. Die Ohren sind zwar nicht nachgewachsen, das wäre noch das Tüpfelchen auf dem i gewesen, aber sie hörte, sie erzählte uns ein, zwei Wochen später, wie nervig ihr Leben jetzt war. Weil sie hat nie den Fernseher wahrgenommen, der immer an war bei den Kindern. Oder wenn sie dann unter der Haube saß, weißt du, das Geräusch von dem Ventilator, das war alles so neu. Bisher hat sie einfach ihr Hörgerät ausgeschaltet, dann war sie in völliger Stille. Jetzt gab es keine völlige Stille mehr. Weißt du, wir redeten darüber. Ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten ich über das Wunder rede. Bis heute rede ich darüber. Weil es eines der größten Dinge ist, was ich persönlich so erlebt habe bis jetzt. Aber es gab viele andere. Mein Papa sitzt hier. Lebendiges Zeugnis. Auch seine Geschichte könnt ihr bei YouTube sehen. Die ist da länger erzählt. Aber ganz grob, er hatte einen Aortariss auf Bauchhöhe. Etwas, wo du normal nach 2-3 Herzschlägen verblutest. Diese Hauptschlagader innen drin ist gerissen. Und lange Geschichte kurz. Er wurde operiert. Und obwohl der Arzt sagte, dass es eigentlich keine Chance gibt, wenn ich ihn aufmache, sagt meine Mama und mir damals im Krankenhaus, ist er nach 3 Herzschlägen tot. Das kann man fast nicht mehr. Aber ich werde tun, was ich tun kann, sagt er. Hinterher sagt er mir, dass in mehr als 40 Jahren das niemand überlebt hatte in St. Vinzenz Krankenhaus in Limburg. Wir beteten. Wir glaubten. Und mein Papa ist immer noch da. Wie lange ist das, Herr Papa? 12 Jahre? 13 Jahre. 13. Jahr. Er ist bis vor kurzem noch arbeiten gegangen, also er ist sehr spät erst in Rente gegangen. Und Leute, darüber lohnt es sich zu reden. Darüber möchte ich reden, immer und immer wieder, weil es nicht normal ist. Es ist die Schönheit, die herrliche Schönheit des Reiches Gottes, die in diese Welt hineinstrahlt, die zu sehen ist durch solche Dinge. Nicht nur, aber auch durch solche Dinge. Und manch einer wird wach, wenn er sowas hört oder gar jemanden kennt, dem das passiert ist, der vielleicht sonst überhaupt nicht an Jesus oder an Gott oder an irgendwas glaubt. Ich denke an einen Freund von mir, Jürgen heißt er. Er hatte eine verletzte Schulter und durch einen Unfall stark knöchern verletzt. Er hat mehrere Röntgenaufnahmen machen lassen und hat wenig Mut gemacht bekommen. Er ist nicht gläubig, bis heute nicht. Das erstaunt mich. Und ich habe mit ihm gebetet und habe das dann auch vergessen. Und 2 Jahre später, in einem Gespräch, was wir hatten, sagte er, kann ich dich mal ganz allein sprechen? Sag ich, ja klar. Wollte ich die ganze Zeit schon sagen, sagte er, nachdem du gebetet hast, war ich beim Doktor und der hat noch eine Röntgenaufnahme gemacht. Und er hat gesagt, das gibt's gar nicht. Es ist überhaupt nichts mehr zu sehen von diesem Schaden, der da war. Der ist nicht mehr da. Also er hat es nicht mal seiner Frau verraten, hat ihm dann gesagt, weil er es nicht glauben kann, aber er lebt. Oh mein. Jetzt muss ich aber ein bisschen vorangehen. Ich habe nämlich noch einen Videoclip. Habt ihr ein paar Minuten mehr Zeit heute? Okay, ich beeile mich trotzdem. Bitte den Videoclip jetzt. Kirk Franklin hat ja einige der besten Gospel-Musiker zusammen getrommelt. Sogar Bono hat mitgemacht und hat dieses Video geschaffen. Ich habe es mir selten mit trockenen Augen anschauen können, ehrlich. Wisst ihr, wir können anderen Halt geben. Danke auch Grace an der Stelle für die Einfügung der deutschen Texte. Das ist fantastisch und hat vielen bestimmt geholfen, das hier heute mitzubekommen. Wisst ihr, wir können Halt geben. Bis zu einem gewissen Punkt. Kann unsere Freundschaft sehr kostbar und wichtig sein. Aber wie wir hier in den Beispielen gesehen haben, wenn ein Kind unheilbar krank ist, dann spätestens wissen wir, wir kommen an eine Grenze, wo unsere Kraft nicht mehr reicht. Und da hilft es nur, Menschen unserem Freund vorzustellen. Jesus, er ist der Heiler. Ja, er heilt durch uns, preis sei Gott. Aber die Beziehung zu ihm ist das noch viel wichtigere als die körperliche Berührung, die er so gerne gibt. Wir tun das auch jedes Mal, wenn wir Jesus erlauben, durch uns zu leben, durch uns zu heilen, durch uns zu retten, durch uns wiederherzustellen. Auf der Konferenz, wo wir jetzt waren, war ein bemerkenswerter Mann. Er war gar nicht auf der Bühne, er saß nur in unseren Reihen. Dr. Gary Wood. Er hat im Dezember sein 50. Wiederlebensjubiläum gefeiert. Vor 50 Jahren, genau im Dezember, vor 50 Jahren starb er bei einem Autounfall. Er war 61 Minuten tot. Aber da war jemand mit ihm im Auto, als dieser Unfall war. Das war seine Schwester. Sie kamen von irgendeinem Vorsinger, also der war wohl Sänger in dieser Zeit. Und er starb bei diesem Unfall. Und seine Schwester war gläubig und sie hielt an dem Leben fest von ihrem Bruder. Sie proklamierte das Leben über der Leiche ihres Bruders und ließ nicht locker. Und 61 Minuten später schlug er seine Augen auf. Er ist heute irgendwie um die 80, saß in unseren Reihen, quietschgesund, kerngesund, predigt, tut große Dinge, ist Doktor, ich weiß nicht, was für ein Doktor, und tut gute Dinge. Leute, darüber reden die Leute. Darüber rede ich. Darüber rede ich sogar sehr, sehr gerne. Deswegen sage ich euch das. Darüber könnt ihr reden in der nächsten Woche. Deswegen erzähle ich euch solche Beispiele. Die helfen uns Menschen, Jesus zu zeigen, wie er wirklich ist. Dieser religiöse Jesus, den sie oft nur kennen, ist doch nur ein Abklatsch von dem, wie er ist. Ein ganz billiger, oft ein völlig fremder und falsch ausgelegter. Und nach diesem steht in Joel 3, wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, eure Ältesten werden Träume haben und eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Ich sag euch, Barrieren sind gefallen. Hier im Joel bereits wird angekündigt, dass durch den Heiligen Geist jede von Menschen errichtete und auch jede von Religion errichtete Barriere fällt. Und das ist zu Pfingsten passiert. Da ist die Altersbarriere gefallen. Hier sind Alte und Junge dabei. Es geht nicht nur das optimale Alter. Es gab ja auch bei den Pharisäern, gab es dieses Alter 40, ab dem konnte man Priester werden, schön und gut, aber bis dahin, das machst du die ersten 40 Jahre. Wenn du die Berufung hast. Dann gab es die Geschlechterbarriere, die gefallen ist. Zu Pfingsten wurden 120 Personen gezählt. Hier steht nicht, wie sonst üblich, Männer. Gläubige waren da zusammen. Und ich bin sicher, da war die Hälfte Frauen. Dann fiel die Geschlechterbarriere. Da habe ich ja gesagt, die Klassenbarriere fiel. Es war nicht nur eine Kaste von Priestern oder von in einer gewissen Weise aufgewachsenen oder wohlhabenden Leuten. Alle waren dabei. Knechte genauso wie die Herrschaften. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 1, 5 und 8, dass die Himmelfenster geöffnet wurden. Ich spare jetzt die Details hierzu. Ihr seht da die Bibelstellen auch in eurem Handout zum Schluss. Es wurde Kraft und Vollmacht gegeben. Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalttat hatte. Denn Gott war mit ihm. Und diese Kraft, diese Dynamis, das griechische Wort dafür, wurde transferiert in den einfachen Gläubigen. Dynamis kann definiert werden mit Stärke, mit wunderwirkender Kraft, mit Fähigkeit, Überfluss, Macht, mächtig, jemand, der Wunder wirkt, Kraft, Stärke, mächtiges und wunderbares Werk. Das steckt in diesem Wort, Dynamis. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns, als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkündigen. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Auch das lesen wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 4, Abvers 29. Die Erwartung hatten die Leute. Das Wunder geschehen. Ey, haben wir die? Wenn du morgens aus dem Haus gehst, hast du die Erwartung, Gott? Hey, heute, ich bin da, Herr, ich bin da. Lass mich wissen, ist wo irgendwo was du tun willst. Ich bin da. Heilung, kein Problem, ich bin da. Dämonen austreiben, ich bin da. Totenaufweisung, okay. Ich sage nicht, dass das passiert, dass das jeden Tag dir passieren wird, aber die Haltung mitzubringen, ist eine wichtige Voraussetzung dafür. Denn Gott kann niemanden einsetzen, der nicht bereit ist, sich gebrauchen zu lassen und auch sich zu blamieren. Wie oft denke ich an Mr. Rastelock, wie heißt er? Todd White, 700 Mal gebetet, ohne dass jemand geheilt wurde. Und dann brach es los und bis heute ist er bekannt als Heilungsevangelist unserer Zeit. Hey, ich habe noch nicht mit 700 Leuten gebetet, wo nichts passiert ist. Bei mir hat das viel früher angefangen zu passieren. Ich hatte teils bis zu 80% Heilungserfolg, in Anführungszeichen. Ich bilde mir nichts drauf ein, die hatten 100% damals in Jerusalem. Da geht noch was, wisst ihr? Aber wo ist die Erwartung? Ist die Erwartung, dass Gott das mit uns auch tun kann? Oder haben wir noch diese schrägen Bilder? Ja, wir sind ja keine Apostel oder wir sind ja auch keine Juden oder wir sind ja nicht Jesus. Nee, und doch? Er wohnt doch hier, oder? Er wohnt hier. Hier ist sein Zuhause. Egal, wo ich hinfahre, er reist mit. Das ist doch unser einziger Job. Sein Wort in uns und wir in ihm. Das ist, worum wir uns kümmern müssen, jeden Tag. Das heißt, ein heiliges Leben, ein abgesondertes Leben, heißt es oft. Abgesondert von Dingen, die Jesus nicht gut findet und die uns von ihm trennen würden, die ihn klein machen in unserem Leben. Davon sondern wir uns ab und wir sondern uns zu denen, die uns gut tun. Deswegen lesen wir jeden Tag in der Bibel. Oder? Ich habe eben gesagt, Erwachsene entscheiden das für sich. Kindern muss der Pastor sagen, jeden Tag wenigstens 2 Kapitel. Aber wenn du erwachsen bist, dann setzt du dir selbst eine Grenze und sagst, okay, 2 Kapitel, lächerlich. Bibel im Jahr, ja, auf jeden Fall. Oder nein, ich studiere, ich mache noch ein ganz anderes System. Es geht nicht um Masse, es geht um Entscheidungen und darum, dass ich dahinter stehe als Person. Wisst ihr, dass 66% aller Erwachsenen in den USA glaubt, Menschen können von Gott körperlich übernatürlich geheilt werden? Oh, ich habe mich so geschämt, als ich diese Statistik las. Ich dachte, 66%. Wenn wir die in Deutschland fragen würden, ich bin sicher, wir würden unter 6% sein. Deutlich unten drunter. Lasst uns dafür sorgen, dass unsere Bürger über diese Dinge wieder etwas zu reden haben. Wir ändern das Klima in Limburg und in Deutschland. Wir ändern das Klima. Und wir sind fleißig dabei, glaub mir. Wenn du die Podcast-Zahlen siehst, wie viele tausend Leute unsere Botschaften hören, dann schlackerst du nur mit den Ohren und denkst, wow, Gott hat Wege, wisst ihr? Wir können größere Werke tun als er. Er hatte keinen Podcast damals, keinen Livestream. Keine CDs, die er weitergeben konnte. Er war präsent oder er war nicht präsent in den 3 Jahren seines Dienstes. Wir haben hier Möglichkeiten, die gehen jenseits dessen, was Jesus konnte damals. Dieses Magazin, hat das jemand schon gelesen? Kenneth Copeland's Believer Voice of Victory, die neue Ausgabe Januar. Ihr wisst ja, sein Dienst ist genauso alt wie mein Leben. Berührt mich immer wieder, wenn ich das Jahr 67 sehe hier drauf. Und ich möchte euch vorlesen, was er über dieses Jahr sagt. Nicht, weil ich glaube, dass alles immer ganz genau für alle zutrifft, aber ich glaube, das deckt sich viel mit dem, was ich heute sagen wollte. Und es ist eine Ermutigung für jeden von uns. Er nennt dieses Jahr das Jahr der sagenhaften Ausschüttung aus dem Himmel. In diesem Magazin ist es auch abgedruckt. Das Deutsche wird die nächsten Tage kommen, dann könnt ihr es lesen. Dieses kommende Jahr wird jede Vorstellung, das war eine Prophetie von ihm, die man sich bisher gemacht hat, übertreffen. Dieses kommende Jahr wird das Jahr der sagenhaften Ausschüttung aus dem Himmel sein. Bemerkenswerte Wunder werden geschehen. Nicht nur durch Hände der Diener Gottes, die im fünffältigen Dienst stehen, sondern einfach durch Menschen. Gläubige werden den Kranken Hände auflegen und bemerkenswerte Wunder werden geschehen. Aber achtet auf die Kinder. Achtet auf die Kinder, die hervortreten mit wunderwirkender Kraft, die sich um sie herum manifestiert. Und sie sind einfach nur Kinder.
Und so wird es auch bleiben. Ich spreche nicht von 15- bis 20-Jährigen. Natürlich werden diese mit dabei sein. Aber, spricht der Herr, achtet auf die Kleinen. Ein Kind soll sie führen. Viele Dinge werden geschehen im Königreich Gottes im Jahr 2017 und sie werden alle deine Vorstellungskraft übersteigen. Es wird großartiger und größer werden. Eine Ausschüttung, wie es sie nie zuvor gegeben hat, spricht der Geist der Gnade. Das ist eine Prophetie vom 30. September 2016. So gilt diese Aufforderung einem jeden von uns. Ihr jedoch stammt von Gott, denn der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Es gibt nicht viel, was uns abwenden kann von dem, was Gott tut. Aber eines gibt es, und das ist Furcht. Ein bekanntes Thema in unserem Kreis, hoffe ich. Wir reden oft darüber und wir sollten noch öfters darüber reden. Weil Furcht ist der einzig wirkliche Gegner, den dein Glauben hat. Furcht in verschiedener Form, ja. Aber Furcht ist immer Furcht. Ich rede von Menschenfurcht, ich rede von Angst vor dem Versagen, Angst davor, deinen guten Ruf zu verlieren, Angst davor, dass nichts geschieht, wenn du betest. Alles verständliche Gründe. Aber solange du diese Ängste noch hast, bist du dir selbst noch nicht gestorben. Solange lebt Christus nicht herrschaftlich in dir, solange ist er immer noch Gast. Das sind wichtige Schritte, die wir auch wiederholen müssen. Wenn wir merken, hey, unser altes Ich ist zurück. Hi, Bernd ist wieder da. Es ist schön, wenn er da ist, aber er soll nicht herrschen. Er unterordnet sich dem, was er, der Herr Jesus, will. Als ich meine kleine Tochter, Grace, es muss ungefähr 15 Jahre her sein, ich denke, sie war 3 oder so. Ich saß am Küchentisch und hatte furchtbare Schmerzen. Ich hatte eine doppelseitige Mittelohrentzündung, denke ich, nennt man das. Also es tat furchtbar weh in beiden Ohren, das schon 1-2 Tage lang. Und es wurde scheinbar immer schlimmer. Und ich saß ungefähr so da. Und dann kam klein Grace rein. Und sie fragte irgendwie sowas wie, Papa Auer? Sag ich, ja, Papa Auer. Wo? Ohren. Grace betet. Grace kam, legte ihre kleinen Hände auf meine Ohren und sprach ein simples Gebet, wirklich ein Kindergebet. Papa, heil Ohren in Jesu Namen, Amen. Irgendwie sowas. Und sie nahm die Hände weg und die Schmerzen waren weg. Sie kamen nicht wieder. Sie waren weg, einfach weg. Mein kleines Kind den Glauben hat, um den wir kämpfen als Erwachsene. Weil unser Intellekt schon so groß ist, unsere Erfahrung, wir haben so viel Negatives erlebt. Und all das zur Seite zu schubsen, damit wir wieder Glauben haben wie ein Kind, ist so schwer manchmal. Oder? Ist so schwer. Aber es ist möglich, sonst würde Gott uns das ja nicht empfehlen. Der gibt uns ja keinen Auftrag, der nicht durchführbar ist. Wenn er sagt, glaub wie die Kinder, denn deren ist das Reich, um das es geht, dass wir reflektieren, dessen Herrlichkeit wir in diese Welt tragen sollen. Denen ist das Reich. Oh, danke Gott. Wir müssen wie Kinder sein, um dieses Königreich überhaupt zu sehen. Und das kostet was. Da gibt es keinen anderen Weg. Alles andere lässt uns in Bedeutungslosigkeit für sein Reich zurück. Du wurdest geboren, ein Kind des Reiches zu sein. Des Himmelreiches. Das ist deine Identität. So, ich fasse zusammen. Sie begannen vor 2000 Jahren, über das Königreich zu reden, weltweit. Dann breitete sich dieses Königreich aus, immer mehr. Es wurde immer mehr geredet, immer mehr breitete sich aus. Es wurde immer mehr verfolgt. Die ersten 300 Jahre waren grausame Jahre für Christen. Viele, viele starben, furchtbare Tode. Und doch hörten sie nicht auf zu reden. Ich habe viele Zeugnisse vorliegen, wo sich Leute bekehrt haben, die Christen niedergemetzelt haben, weil sie gesehen haben, wie die starben. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Wie das gehen soll. Ich bin im Kolosseum und guck diese furchtbaren Todesarten zu und hinterher werde ich Christ, weil ich sehe, die haben was ich nicht habe. Das entzieht sich meiner Vorstellungskraft, ehrlich. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber es wird so erzählt. Es ist so niedergeschrieben worden, in sehr alten Schriften schon. Da ist ein Geheimnis drin, Christus nachzufolgen. Selbst im Leid ist Gott bei mir und hilft mir. Und Verfolgungsleid ist das Leid, was wir nicht ganz ausgrenzen können. Das gehört zu unserem Leben dazu. Wir haben hier wenig davon, Gott sei Dank. Ich bin froh, in diesem Land zu leben. Ich möchte, dass das auch so bleibt. Deswegen hoffe ich mir auch eine Politik, die das unterstützt, die unsere christlichen Werte hochhält, auch nach September. Dass wir hier wieder sicher sind in diesem Land und dass wir unseren Auftrag von hier aus durchführen. Nicht jeder muss in dieses Land. Wir gehen nach außen, ist okay. Und es gibt Regeln und es gibt Grenzen und Grenzen sind gesunde Sachen. Also, die jetzt nicht politisch werden, aber da muss jeder seine Meinung natürlich sich bilden und seine Entscheidung treffen. Aber ich glaube, Gott hat da was vor. Gott ist was am Machen. auf der einen Seite das, auf der anderen Seite das. Wir stehen irgendwo dazwischen und müssen gucken, wo ist der Platz? Wie geht es weiter? Denn ich glaube, die Menschen werden wegen dir reden. Das ist meine Hoffnung. Das ist mein Ziel, auch als Pastor hier. Dass Menschen nicht wegen mir reden, sondern wegen dir reden. Ich freue mich, wenn Menschen wegen mir reden. Das ist gut, so gutes Reden. Aber ich freue mich noch viel mehr, wenn sie über dich reden. Wenn sie in deinem Dorf, in deiner Straße reden. Ey, dir geht's nicht gut, die Ärzte können nichts mehr tun. Geh mal hier zum Kino. Da in dem Haus, die glauben da an Gott und so und an Heilung sogar. Da ist schon was passiert, da habe ich das und das gehört von. Geh mal hin. Und dann klingelt es bei dir an der Tür, da stehen Leute da, die du vielleicht noch nie gesehen hast oder dir nie vorgestellt hast, dass die bei dir klingeln würden wegen Gott. Und das ist die große Chance, die wir haben. Das ist die Chance der sozialen Netzwerke. Wir können diese Dinge, die wir heute gehört, du kannst heute dir eine Geschichte raussuchen und schreibst sie einfach auf Facebook. Und sagst, Gott tut die Dinge heute noch. Schau mal, der Dr. Wood zum Beispiel oder sonst was. Ich habe die ja bei mir alle in meinem Facebook-Account. Die bräuchte ich einfach nur rauskopieren oder teilen. Und auf die Weise verbreiten wir das. Und die Leute sollen drüber reden. Die reden über so viel Mist im Facebook. Lass sie über gute Dinge reden. Gib ihnen gute Dinge. Wenn du irgendwas erlebst mit Gott, schreib's rein. Mache ich mich da nicht verwundbar? Ja! Aber genau darum geht's doch. Je verwundbarer wir sind, desto mehr kann Geist Gottes durch uns fließen. Wenn wir schwach sind, ist er nämlich stark. Solange wir stark sind, was machen wir mit unserer Stärke? Wir schützen uns selbst. Und dann lassen wir niemanden so nah an uns ran, dass es ihn wirklich interessiert, was wir mit Gott erleben. Oh mein, lass uns doch bitte stehen. Ich möchte ein Gebet sprechen, mit dem wir erstmal klar machen können, Gott, ich will mit dir leben. Ich will von heute an mit dir leben. Ich weiß nicht von jedem hier, wo ist dein Hintergrund, wie weit bist du schon mit Gott unterwegs. Aber mit Gott zu leben heißt immer erst, ich muss umkehren von dem Weg ohne Gott. Ich muss sagen, Gott, vergib mir, dass ich ohne dich gelebt habe, dass ich Mist gebaut habe in meinem Leben. Das haben wir alle getan. Und wenn er das tut, und das tut er, wenn wir das beten, dann gehen wir hier raus als neue Kreatur. Wir sind nicht mehr dieselben, auch wenn wir vom Spiegelbild vielleicht genauso aussehen. Wir gehen raus als andere Menschen, als Reichsgottesbürger. Nicht als Reichsbürger, als Reichsgottesbürger. Okay, wichtiger Unterschied. Okay, lass uns zusammen beten. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und ich bringe dir jetzt alle meine Lebensschuld. Bitte vergib mir und mach mich frei davon. Komm du, Herr, und sei du Herr meines Lebens. Ich entscheide mich. Ich will dir nachfolgen, Jesus. Von heute an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Amen. Lass mich doch mal sehen. Ist jemand, der das Gebet heute für sich entschieden, zum ersten Mal richtig radikal gebetet hat? Dann zeig's mir doch bitte. Es ist kein Raum vor Furcht oder sich zu schämen. Im Gegenteil. Die Hand zu heben ist das größte Vorrecht unseres Lebens. Sagen, ich gehöre jetzt zu ihm. Darum geht es nämlich dabei. Ist jemand da? Okay, ich gehe mal davon aus, dass es welche geben wird, die das zum späteren Zeitraum hören. Ich möchte sagen, such dir eine gute Gemeinde da, wo Jesus gepredigt wird. Geh mit ihm und lies jeden Tag in deiner Bibel, fang an im Neuen Testament. Sprich mit deinem Gott wie mit deinem besten Freund und mach genau das, was er dir sagt. Kompromisslos, egal was es dich kostet. Und du wirst dein Leben führen, das jenseits, beyond all dessen ist, was du bisher kanntest. Und es wird gut sein. Halleluja. Und jetzt möchte ich noch die Christen fragen, weil das ist ja offensichtlich die Mehrheit heute hier. Wisst ihr, Gott hat uns ein weiteres Jahr geschenkt. Und vielleicht bist du da und sagst, ja, du hast von dem geredet, der ich mal war. Genauso fing ich an. Also ich fing so an mit Gott. Aber ich habe was verloren. Ich erwarte es nicht mehr. Ich habe, klar, auch Dinge erlebt, die nicht so schön waren. Ich habe vielleicht versagt oder habe erlebt, wie es nicht funktioniert hat oder was auch immer. Aber ich will diesen kindlichen Glauben zurück. Ich will mich heute entscheiden, Gott so radikal nachzufolgen, wie das ein Jünger Jesu tut und sich nicht zu schämen. Ist da jemand, der sagt, das bin ich, das ist genau ich, dann zeig's mir. Dankeschön, das sind viele Hände. Darum möchte ich, dass wir was zusammen beten jetzt. Ich möchte es vorsprechen, du sprichst es einfach dort, wo du bist, nach. Es ist dann dein Gebet, okay? Herr Jesus, es tut mir so leid, dass ich da was verloren habe. Oder dass ich es nie hatte. Ich war nie radikal der Wurzel nach mit deinem Reich so verbunden. Aber heute entscheide ich mich. Ich will glauben wie ein Kind. Und ich will zu deinen Helden gehören, die diese Welt zu einem besseren Ort machen. Ich will, dass dein Reich groß wird. Durch meinen Alltag. Ich will, dass Heilung fließt durch mein Leben. In das Leben anderer. Ich will, dass Wiederherstellung durch mich fließt. Dass Dämonen ausgetrieben werden. Dass ich Schlangen rausschmeiße. Dass ich ein Segen bin. Und dass deine übernatürliche Kraft mich alle Zeit durchdringt und durch mich Wunder wirkt. Ich sage heute, Herr, ich bin bereit. Nimm mich. Lass mich wie eine Münze in deinem Portemonnaie sein. Gib mich aus, wo du willst. Danke für dein Vertrauen, Herr. Amen. Amen. Oh, danke, Herr. Danke für eure Geduld. Nehmt noch einen Augenblick Platz. Ich übergebe Thomas den Gottesdienst zurück und empfehle euch, hier diese Lektüre zu Hause nochmal nachzuschlagen. Manches wird sich vielleicht dann vertiefen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.